Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Hallo, ich bin Tim. Herzlich willkommen in unserem kleinen Friseursalon. Den hat Kakadu hier nämlich gerade mal eröffnet.
Darf ich Sie zu einem preiswerten Schnitt mit sensationellem Eröffnungsrabatt einladen?
Mich? Warum denn jetzt unbedingt mich? Also,
Sie sehen recht strubbelig aus, mein Freund. Man könnte auch zottelig sagen.
Ja, okay, meine Haare wachsen ja ohnehin eher in die Höhe als in die Länge. Und du meinst, dass du meine Haare wirklich bändigen könntest?
Natürlich. Und sagen Sie, haben Sie eine Wunschfrisur?
Ja, stimmt. Ich habe ja noch gar keine Wunschfrisur. Tja, schade. Da muss ich mich wahrscheinlich erstmal informieren. Gut, dass ich später in der Sendung in unserer Reihe über die ungewöhnlichsten Museen Deutschlands mit dem Friseurmuseum telefoniere. Vielleicht haben die ja einen Tipp für mich, Kakadu. Das wird also erstmal nichts mit dem Haare schneiden.
Na gut, dann aber später.
Ja, ganz bestimmt. Oder auch nicht. Auf jeden Fall kümmern wir uns heute auch noch um eine Pflanze, für die in Leipzig ein eigenes Haus gebaut wurde.
Damit die Blume weiß sozusagen, dass sie anders ist, also was Besonderes.
Tja, was das für eine besondere Blume ist und ob sie wirklich von ihrer Einzigartigkeit weiß, das erfahrt ihr heute hier am Kakadu-Infotag. Jetzt aber erst einmal kurzer Temperaturenvergleich. In vielen Ecken von Deutschland ist es heute wieder um die 30 Grad heiß. Deshalb schlage ich vor, Klamotten runter, kurze Abkühlung, bevor wir starten. Mit Krone und Hund, ich gehe nackig rein beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Zum Sommer, ja, da gehört Baden dazu. Nicht jeder hüpft jetzt nackig ins Wasser, muss ja auch nicht. Einige tragen aber nicht nur Badehosen, Bikinis oder Badeanzüge, sondern noch etwas, was sie über Wasser hält. Das heißt, ich wette, das haben wir eigentlich fast alle getragen, als wir klein waren. Bevor man es tragen kann, muss man es aber erst einmal aufblasen. Wisst ihr, was ich meine?
Schwimmflügel. Sommer, Sonne, Sachen, Sommersachen.
Schwimmflügel sind nützlich für Kinder, damit sie schwimmen lernen. Aber ich hatte selber keine.
Ich habe mit Schwimmflügeln schwimmen gelernt und ich habe sie ungefähr von 3 bis 6 ungefähr gebraucht.
Ich war sehr stolz darauf, als ich Schwimmflügel bekommen hatte, weil es mich dann immer so toll gefühlt hat, dass ich schon schwimmen konnte, obwohl ich es nicht mehr richtig konnte.
Also ich war auch auf meine ersten Schwimmflügel auch stolz, weil meine Schwester irgendwie schon 4 Jahre vor mir schwimmen gelernt hat. Ich dann immer total eifersüchtig auf sie war, weil sie schwimmen konnte und ich nicht.
Sommer, Sommer, Sommersachen.
Schwimmen muss der Mensch bekanntlich lernen, ebenso wie das Laufen. Und Hilfsmittel sind dabei erlaubt. Das Laufrad an Land, die Schwimmflügel im Wasser. Richtig schwimmen kann man mit den Flügelchen aber noch nicht.
Ich hatte auch immer ein bisschen Angst, als ich dann ohne Schwimmflügel oder ohne Schwimmreifen oder Schwimmgurt oder Nudel eben schwimmen sollte. Das hat dann immer meine Schwimmlehrerin gesagt, dass ich es mal versuchen soll. Und dann hat es auch geklappt und jetzt kann ich ja auch gut schwimmen.
Wir gehen schwimmen, 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 schwimmen. Wir gehen schwimmen, 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 schwimmen.
Viele Kinder lernen das Schwimmen im Schwimmkurs, im Sportunterricht, in den Ferien. Viele aber auch nicht. Mehr als die Hälfte aller 10-jährigen Kinder in Deutschland sind Nichtschwimmer.
Also ich habe auch erst sehr spät mein Seepferdchen gemacht. Und dann war es auch so, dass irgendwie, wenn wir mit der Klasse ins Schwimmbad gegangen sind und alle schon frei schwimmen konnten und ich dann der Einzige war mit Schwimmflügeln. Das war halt auch für mich peinlich, weil alle dann irgendwie Wasserball gespielt hatten oder Fangen im Wasser und ich dann immer am Beckenrand da stehen musste und zugucken musste, wie alle Spaß hatten.
Mit dem Seepferdchen ist so eine Situation schnell aus der Welt geschafft. Aber Vorsicht! Wer das Seepferdchen schafft, hat nur bewiesen, dass er nicht sofort untergeht. Als Schwimmer zählt man erst mit dem Freischwimmerabzeichen.
Es gibt auch Schwimmringe, die gibt es jetzt auch mittlerweile auch in ganz verschiedenen Formen oder Figuren. Es gibt ja auch Schwimmnudeln, die sind halt so richtig schön lang und dünn.
Im Supermarkt, da habe ich schon mal so welche Schwimmtiere gesehen. Da kann man sich das so draufsetzen oder drauflegen.
Die muss man einfach haben.
Ich hätte am liebsten einen Delfin. Ich hätte am liebsten einen Flamingo.
Ich hätte am liebsten ein Einhorn.
Ein Einhornschwimmtier. Wartet, das schreibe ich auch gerade mal auf meinen Wunschzettel. Das möchte ich nämlich auch gerne haben. Übrigens zum Thema Schwimmflügel. Tiger hat ja bis vor kurzem auch noch welche getragen. Ja, der ist so ein bisschen wasserscheu. Deshalb wundert es mich eigentlich auch, dass er heute mit Kakadu ins Schwimmbad wollte.
Hallo?
So, Tiger, ich mache jetzt die Schwimmhalle unsicher. Und was machst du, kleine Angsthase? Rentnerschwimmen? Planschbecken?
Ja, Moment mal, ich stürze mich mitten in die Monsterwelle.
Hä?
Ja.
Aber du bist doch sowas von wasserscheu.
Trotzdem, heute muss es die Monsterwelle sein.
Sonst traust du dich nicht mal bis zum Beckenrand und jetzt gleich die Monsterwelle?
Ja, ganz genau. Bist du dabei?
Naja, ich will mir diese Monsterwelle erstmal angucken. Wo gibt es die denn? Im Wellenbad?
Nein, vorne an der Bar. Die Monsterwelle ist ein riesiger Eisbecher mit Sahne.
So, Fisch, Flossen, Flipflops aus. Kurz nochmal die Haare trocken föhnen. Ja, die Frisur muss schließlich sitzen, denn es geht ins Friseurmuseum in Neu-Ulm. Wir stellen euch ja zurzeit hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur die ungewöhnlichsten Museen Deutschlands vor. Und jetzt sind wir mit Michael Dietrich vom Friseurmuseum verabredet. Hallo Herr Dietrich.
Hallo Tim.
Um es genau zu nehmen, heißt das Museum ja eigentlich Herr Zopfs Friseurmuseum. Wer ist denn Herr Zopf?
Herr Zopf hat das Museum gegründet und der heißt tatsächlich so. Und im Laufe seiner Laufbahn als Lehrer, weil er seinen Schülern immer handfeste Dinge zeigen wollte, damit die den Friseurberuf besser begreifen können, hat er unsäglich viele Dinge gesammelt, die sich im Friseurmuseum nun zusammenfinden.
Was hat er denn alles zusammengetragen? Geben Sie uns doch mal einen kleinen Eindruck, was man bei Ihnen alles sich angucken kann.
Also das fängt an mit einer der ersten Dauerwellenmaschinen. Dann gibt es eine große Sammlung an Scheren durch alle Epochen hindurch. Dann gibt es verschiedene Perücken.
Was hat man denn früher auf dem Kopf getragen?
Also im besten Fall hat man immer seine Haare auf dem Kopf getragen. Und das reichte zurück bis ins Jahr 3000 vor Christus. Schon bei den Ägyptern hat man angefangen, seine Haare als Schönheitssymbol zu pflegen. Hat wahrscheinlich angefangen bei den Damen, die eine gewisse Stellung bei Hof erreichen wollten, aber eben auch bei den Herren, die eben ihre Position unterstreichen wollten und Ausdruck geben wollten, ihre Position, ihre Macht und ihre Wichtigkeit.
Das heißt, nicht jeder hat unbedingt sich die Haare machen lassen. Das waren dann schon die Vornehmen, die reichen Leute.
Eher schon, weil für die war es ja auch wichtig, für die unteren Schichten. Die waren in erster Linie dafür da, zu arbeiten. Und da ging es eher um praktische Dinge, dass die Haare nicht zu lang geworden sind. Dann hat man sie wirklich geschoren und nicht frisiert, weil dann eben auch Ungeziefer keinen Platz fand und man eben länger gesund war. Das hat sich dann gezogen bis ins Mittelalter, dass eben die unteren Schichten auf ihre Frisur kaum Wert legten. Das heißt, Scheren, Metall war alles teuer, das konnten nur wenige nutzen. Also hat man sich, wenn dann überhaupt, auf Zöpfe zurückgezogen, womit man dann gleich den Bogen schließen zu dem Zopfs Friseurmuseum. Dann haben sich, um sich hübsch zu sein, haben die Mädchen sich eben Zöpfe gemacht.
Man kann sich ja bei Ihnen im Museum auch einen richtigen Friseursalon ansehen. Was ist das für ein Salon?
Aus dem Jahr circa 1900. Der stand früher in Dresden und ist der älteste erhaltene, und zwar komplett erhaltene Friseursalon dieser Zeit, den es noch gibt. Holzgetäfelt, große Kristallspiegel, wobei die großen Spiegel nicht nur den Zweck hatten, den Kunden besser zu beobachten und der Kunde konnte sehen, was der Friseur macht. Nein, die Meister hatten so auch die Möglichkeit, über den Spiegel zu schauen, was sonst im Salon so abging und schnell zu reagieren. Oder ob die Azubis auch tatsächlich das machten, was sie tun sollten.
Wie lange lassen sich denn Menschen eigentlich schon zur Friseurin oder zum Friseur ausbilden? Wie lange gibt es den Beruf denn eigentlich schon?
Er geht weit zurück. Noch im Mittelalter war das Barbieren, das Rasieren ein wichtiges Aufgabengebiet, aber verknüpft gleichzeitig mit der Aufgabe eines Zahnarztes oder eines Arztes. Es gab die Bader, die haben Badehäuser gehabt, wo einmal in der Woche, wer wollte oder wer konnte, gekommen ist, um sich zu reinigen. Da liegen die Wurzeln.
Und wenn Sie die Scheren bei sich im Museum ansprechen, das sind ja nicht normale Küchenscheren, sondern die sind besonders scharf, ne? Und auch besonders teuer, glaube ich.
Früher gab es Bügelscheren, die kann man sich so vorstellen, das sind wie Klammern, nur vorne mit Klingen geschmiedet. Damit hat man auch Schafe geschoren, bis dann das Gelenk erfunden wurde und man das Gelenk für die Schere so ein bisschen in die Mitte gesetzt hat und dann die auch heute bekannte Form einer Schere entwickelt hat. Heutzutage ist es ein sehr aufwendiges Prozedere, um erstklassige Scheren herzustellen. Die meisten werden in Handarbeit hergestellt, die richtig guten. Da sind über 200 Arbeitsschritte notwendig, bis hin zum feinen Schliff. Unterm Strich kann man sagen, dass eine sehr gute Schere bis weit über 1000 Euro kosten kann.
Und solche tollen Scheren und natürlich, wir haben gehört, viel, viel mehr kann man sich bei Ihnen angucken im Friseurmuseum in Neu-Ulm, das Friseurmuseum von Herrn Zopf. Jetzt gerade machen Sie Sommerpause, aber ab September kann man sich bei Ihnen wieder anmelden.
Ein Anruf genügt, Termin ausmachen. Und mit etwas Glück gibt es eine sehr interessante Führung durch die Geschichte des Friseurberufs.
Michael Dietrich, vielen Dank, dass Sie uns hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur vom und aus dem Friseurmuseum in Neu-Ulm berichtet haben. Prinzessin Susi vom Bummelkasten. Ja, und von der Prinzessin kommen wir jetzt zur Königin hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Einer Königin, der in Leipzig ein ganzes Haus gebaut wurde. Dabei ist sie gar kein Mensch, sondern eine Pflanze. Victoria, die Königin der Seerosen. Ihre Blätter können so groß werden wie Lkw-Räder und sie besitzt beeindruckende Blüten. Warum die Seerose aber ein eigenes Haus braucht, das berichtet uns jetzt Constanze John zusammen mit Kakadu-Kinderreporterin Clara und sie erzählen uns auch die besondere Geschichte von Victoria.
Weit von hier im Amazonasgebiet von Brasilien lebte ein Mädchen. Einmal, sie ging wieder zum Fluss Wasser holen, verliebte sie sich dort in das Spiegelbild des Mondes. Das schimmerte so schön.
Und als eines Tages der Mond nicht mehr zu sehen war, ging das Mädchen ins Wasser, um dort nach ihm zu suchen. Sie ertrank.
Der Stammesgott Tupa hatte mit ihr Erbarmen.
Und er verwandelte das Mädchen in die Riesenseerose Victoria, mit Blättern bis zu 3 Metern groß und mit Blüten. Erst weiß, dann rosa. Clara liebt nicht nur Geschichten, sondern auch Pflanzen aller Art.
Die Blumen und so, die waren immer da, seit ich geboren bin, auch schon davor und die erzählen halt Geschichten.
Wir, Clara und ich, besuchen heute einen Garten für Pflanzen aus aller Welt, den Botanischen Garten in Leipzig. Und Herr Wirth, der Leiter des Gartens, erklärt uns, wie die Pflanzen überhaupt hierher gekommen sind.
Die Pflanzenjäger, die sind in die Welt rausgezogen und haben seltene Pflanzen gesammelt. So einen Pflanzenjäger gab es auch in Leipzig. Das war der Herr Pöppig. Der hat Geld bekommen von den Leipziger Bürgern, ist nach Südamerika geschickt worden und hat dort Blumen gesammelt, Skelette, Insekten, alles Mögliche, was er gefunden hat.
Und auch die Victoria-Pflanze. Und die brauchte nun hier in Leipzig das, was sie am Amazonas von Natur aus gehabt hatte. Wasser, dazu viel Licht und Wärme. Das Victoria-Haus in Leipzig ist das älteste in ganz Deutschland. Es sieht aus wie ein achteckiges Zirkuszelt, ist aus Glas gebaut und durch ein Gerüst aus weißen Stahlverstrebungen stabilisiert. So ähnlich sind auch die Blätter der Riesenseerose stabilisiert, durch grüne Blattadern. Sogar ein Mensch mit 50 Kilogramm könnte auf so einem Blatt sitzen. Immer mehr Leute, festlich gekleidet, versammeln sich vor dem Leipziger Victoria-Haus. Denn das wurde mit einem Kran umgesetzt, dann renoviert und wird heute wieder eröffnet. Aber ein Haus extra für eine einzige Pflanze, ist das nicht etwas übertrieben?
So ein Haus ist das schon gut, weil vor allem wenn es Glas ist, kommt auch Licht durch. Aber das schirmt die sozusagen so ein bisschen ab. Also von den anderen Blumen auch, damit die Blume weiß sozusagen, dass sie anders ist, also was Besonderes.
Und dafür möchte ich Sie alle bitten, dass Sie um das Haus herum sich scharen. Sie können dann also von außen herum in das Innere hineinschauen, während wir die Victoria an ihren Ort führen.
Eine Gärtnerin setzt die Victoria ein. Noch ist die Seerose klein. In 3 Monaten aber wird sie riesig sein. Auf dem Heimweg erzählt mir Clara dann ihre eigene Victoria-Geschichte. Alles beginnt mit einer großen Menschenversammlung.
Ja, dann sitzt so eine riesige Blumenfrau auf einem Thron und streckt so ihre Arme aus und segnet ihr Volk. Und das ist die Victoria, diese Königin.
Victoria, die Königin der Seerosen. Constanze, John und Clara haben sie in Leipzig besucht, aber nicht nur dort, sondern in vielen botanischen Gärten in Deutschland kann man die Pflanzen in ihren eigenen Häusern bewundern. Morgen, da wird gefeiert hier beim Kakadu. Warum? Na, dafür gibt's jede Menge Anlässe.
Der Weiße Sonntag, der Tag der Erde, Tag des Buches, Walpurgisnacht, Tanz in den Mai,
das Schützenfest,
Erntedank.
Und im November ist der Tag der Heiligen und der Hubertustag.
Michaelislicht,
Advent, Klöpfelnächte, die Rauhnächte und noch viele mehr.
Es gibt so viele Feste und Feiertage. Morgen klamüsern wir die mal auseinander. Denn wir stellen euch am Medientag ein Buch vor, das alle Feste und Bräuche genau erklärt. Jetzt könnt ihr aber erst einmal den Nachmittag feiern. Die Sonne, dass ihr die Schule für heute geschafft oder noch Ferien habt. Mehr Kakadu gibt es im Netz auf unserer Seite www.kakadu.de. Dort bekommt ihr alle Sendungen und Beiträge zum Nachhören und Kakadu auch als Podcast zum Mitnehmen. Im Deutschlandfunk Kultur kommt jetzt das Musikmagazin Tonart. Ich bin Tim und morgen wieder drin.